Ich wünsche uns offene Herzen für das, was Jesus uns ganz persönlich sagen möchte, durch seinen Heiligen Geist mitten hinein in unser Leben. Ich habe die Predigt heute überschrieben, Trinitatis, der Geist, die Kraft und unsere Unfähigkeit. Und im Laufe der Predigt werden wir dann auch irgendwann bei Römer 8, 14 bis 16 ankommen, 26 bis 27, aber das hat noch einen Moment Zeit. Heute ist der Sonntag Trinitatis, so nennt er sich. Letzten Sonntag war der Pfingstsonntag, heute Trinitatis. Man könnte das schnell mit Dreieinigkeit übersetzen. Dreieinigkeit. Schnell übersetzt, Trinität, klar, haben wir schon mal gehört. Wenn ich mich hier so umschaue, die meisten sind schon etwas länger dabei. Wenn dich jetzt jemand fragen würde, so ganz ohne Vorbereitung, erklär doch mal, was das ist. Schnell übersetzt. Jedenfalls mir würde es so gehen, ja, man fängt so ein bisschen an zu schwimmen. Man möchte ja gerne einen Gott festhalten und dann gibt's doch die drei, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Ja, schon wenn man Personen sagt, hat man schon das Gefühl, irgendwie fangen wir ja an zu schwimmen. Und das geht nicht nur uns so, dass uns das vermutlich schwerfällt. Und wer sagt, das ist ganz einfach, der hat's nicht verstanden und uns gesagt. Also, es ist nicht einfach. Und nicht nur uns geht das so, sondern der frühen Kirche ist das schon so gegangen. In den ersten Jahrhunderten, im 2. bis 5. Jahrhundert ungefähr, da gab es zwei große Auseinandersetzungen in der jungen Kirche, in der jungen Christenheit. Die eine Auseinandersetzung war die Frage, wie verstehen wir das denn jetzt, dass Jesus Christus ganz Mensch und ganz Gott war oder ist, als er auf der Erde war? Wie ist denn das mit dem Anteil? Wann ist es denn da menschlich? Wann ist es göttlich? Wie kann man das trennen voneinander? Da wurde erheblich drüber diskutiert. Und fast das ist ein Teil der Christologie. Immer wenn irgendwo Logie am Ende steht, heißt das Lehre von Christologie, also die Lehre von Christus. Biologie, die Lehre vom Leben, also Christologie. Das war die erste große Frage, worüber gestritten wurde und richtig diskutiert wurde. Und die zweite ergibt sich dann automatisch daraus, nämlich wie verstehen wir das denn mit Gott? Wir glauben doch an den einen Gott, also das, was man Monotheismus nennt, einer allein. Aber trotzdem reden wir vom Vater und vom Sohn und dem Heiligen Geist. Wie geht denn das zusammen? Das würde dann in einer Dogmatik bei der Trinitätslehre vorkommen. Und vielleicht kann man sagen, hey, die machen sich's aber kompliziert. Schau doch einfach mal in die Bibel. Da steht doch alles drin. Da muss doch alles drin zu lesen sein. Man muss das doch nicht unnötig kompliziert machen. Jetzt muss man aber tatsächlich feststellen, in aller Bescheidenheit, die uns manchmal auch ganz gut tut, die damals diskutiert haben, die kannten sich aus in der Bibel. Also die konnten sogar die Sprachen fließend, in denen die damals geschrieben wurde und noch vieles andere mehr. Also wenn die da Probleme hatten, ja, dann liegt es vielleicht auch mit an der Bibel. Es kam zu diesem erbitterten Streit in der frühen Christenheit, nämlich weil man gründlich Bibel gelesen hat und dann gesagt hat, ich verstehe das so und andere sagten, ich verstehe es aber ganz anders. Und das liegt daran, dass uns in der Bibel überliefert wird, dass Jesus Christus Gottes Sohn war, also als er auf dieser Erde war oder auch ist, das wird so geschildert, gar keine Frage. Oder auch, dass Gott als der Vater, als der Sohn, als der Heilige Geist wirkt, dass er redet, dass er sich zeigt, sich offenbart, das wird geschildert. Gar keine Frage, kommt das vor. Aber, und das ist das große Aber an dieser Stelle, es wird uns nicht in einem System erklärt, wie das im Einzelnen zu verstehen ist. Also es wird nicht gesagt, dass Jesus ganz Mensch und Gott war, so und so muss man das verstehen und so ist das und dass Gott der Vater und der Sohn und als Jesus auf dieser Erde war und so weiter. So finden wir das eben nicht in der Bibel und das führt dann zu Diskussionen. Und damals hat man dann irgendwann angefangen, sich zu treffen. Man nennt das dann Konzilien, hat sich also getroffen. Von überall kamen sie, aus der ganzen damals bekannten Welt, kamen die führenden Theologen zusammen, die Kirchenväter, und haben dann diskutiert und diskutiert. Und das dauerte zum Teil Wochen und ein halbes Jahr und länger waren sie zusammen. Und immer am Ende wurde dann ein Bekenntnis verfasst, also was man glaubt. Das Konzil, auf das es dann ganz ankommt, ist das Konzil von Chalcedon, 451. Und was dabei rausgekommen ist, ist das Niceno Constantinopolitanum, so nennt man das. Und ich wollte an dieser Stelle euch das, wie ihr seht, ausführlich vorlesen und was dazu sagen. Gerade heute Morgen beim Frühstücken habe ich gesagt, das führt zu weit. Das führt uns auf ganz weite Wege. Das passt jetzt hier an dieser Stelle nicht. Deswegen überschlagen wir das einfach mal. Und ich lade ein, wen das interessiert, wer also ein bisschen was zur Geschichte dieses Bekenntnisses hören will, dass wir das nach dem Gottesdienst machen. Also wenn sich jemand noch daran erinnert, kommt dazu, dann kann ich ein bisschen was zu erzählen zu diesem ganzen Vorgang. Ich finde das super spannend, aber nicht an dieser Stelle. Wir wollen heute ja noch irgendwann fertig werden. Also, deswegen, wen das interessiert, kommt herzlich nach dem Gottesdienst. Ich erinnere noch mal dran und dann können wir darüber diskutieren. Wir sind geprägt aber von diesem Bekenntnis, auch wenn uns das nicht bewusst ist. Also auch wenn wir damit eigentlich nicht viel zu tun haben, was sind Bekenntnisse? Wir als Baptisten lesen ja die Bibel, wir brauchen keine Bekenntnisse. Aber trotzdem sind wir in unserer Geschichte davon geprägt. Und diese Prägung, wenn es um die Trinität geht, die will ich uns versuchen jetzt noch nahe zu bringen. Dieses Bild kommt irgendwann aus dem Mittelalter, ist das in irgendeiner alten Handschrift das erste Mal gefunden worden, nicht in dieser Weise, aber auf Lateinisch. Und das sagt eigentlich ganz gut, wie das ist mit Gott, dem dreieinigen Gott. Es ist Gott, um den geht es hier. Und der Vater ist Gott und der Sohn ist Gott und der Heilige Geist ist Gott. Und andersrum gilt es auch. Gott ist der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Und das ist auf einer Ebene. Das ist sehr ähnlich. Also ein Gott. Aber gleichzeitig muss man unterscheiden. Der Vater ist eben nicht der Sohn. Also der Sohn war auf dieser Erde und ist für uns in dieser Welt gewesen und ist am Kreuz gestorben und wurde auferweckt. Nicht der Vater. Und der Sohn ist nicht der Heilige Geist. Also der Heilige Geist wurde an Pfingsten nochmal für alle gesandt und wirkt heute unter uns in unserem Herzen. Also man muss immer beides zusammenhalten. Es ist ein Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Und trotzdem muss man unterscheiden. Trotzdem darf man es nicht alles irgendwie in einen Topf werfen. Das ist nicht logisch und das geht auch logisch gar nicht auf. Aber so können wir das nur versuchen wiederzugeben, versuchen zu sagen. Und das ganz Entscheidende ist, dass es eben nicht darauf ankommt, dass man nur sagt, wer ist Gott denn eigentlich, so als wenn man einen Gegenstand beobachten würde und etwas über den aussagen will, sondern das Entscheidende ist die Beziehung, die Gott in sich selbst lebt. Wir glauben oder wir bekennen, dass Gott in Liebe verbunden war in sich selbst vor aller Zeit, vor aller Schöpfung, bevor irgendwas geschaffen wurde, war Gott schon in sich selbst in Liebe verbunden. Das macht Beziehung aus. Das macht alles aus, was heute an Beziehung ist. Also wenn es um Schöpfung geht, wenn etwas von dem, was Gott ist oder wie Gott ist, in uns angelegt wird, diese Gott-Ebenbildlichkeit, dann liegt es darin, dass wir Liebe empfinden, leben, weitergeben können, dass wir in Beziehung sind zu uns selbst, zu den Menschen, mit denen wir sind und in Beziehung zu Gott leben. Also das ist das, was Gott im tiefsten ausmacht. Er ist Liebe und ist in Liebe in sich selbst verbunden. Und das ist das, was seine Schöpfung prägt und trägt. Auf die Liebe kommt es an und auf die Beziehung kommt es an. Das hat der Schreiber des ersten Johannesbriefs versucht zum Ausdruck zu bringen. Ich lese uns das mal aus dem 1. Johannes 4, Vers 16, wo er diese Verbindung herstellt. Wir haben erkannt, dass Gott uns liebt und haben diese Liebe im Glauben angenommen. Also das ist unsere Erfahrung. Wir haben Gott erfahren, dass Gott uns liebt. Und jetzt kommt der Grund, woran liegt das eigentlich, dass wir Gott so erfahren? Nämlich Gott ist Liebe. Das ist so die kürzeste Aussage, die man in der Bibel über Gott finden kann. Gott ist Liebe, die grundlegende Aussage. Und wer in der Liebe lebt, ist mit Gott verbunden. Und Gott ist mit ihm verbunden. Also die Liebe Gottes, die ihn ausmacht vor aller Zeit, die haben wir erfahren. Und die leben wir. Und wenn wir in dieser Liebe sind, sind wir mit Gott verbunden. Und Paulus drückt das im Römerbrief 5, Vers 5 nochmal stärker aus, wie sehr das mit Gott und dem Heiligen Geist zu tun hat. Gott hat seine Liebe in unser Herzen hineingegossen. Das ist durch den Heiligen Geist geschehen, den Gott uns geschenkt hat. Also, ich weiß nicht, ob man sich das überhaupt bewusst machen kann, was das bedeutet. Gott sagt nicht nur, ich bin irgendwo weit weg und ich bin Liebe und wenn ihr irgendwie mal was erlebt, dann bringt's mit mir in Verbindung, sondern Gott teilt sich selbst mit in seinem Heiligen Geist, in unsere Herzen, das heißt in unser ganzes Menschsein, das, was uns ausmacht. Seine Liebe kommt durch den Heiligen Geist in unser Leben. Gott hat seine Liebe in unsere Herzen hineingegossen. Das ist durch den Heiligen Geist geschehen, den Gott uns geschenkt hat. So sehr verbindet sich Gott mit seiner Schöpfung, mit denen, die sich im Glauben ihm anvertrauen. Und da bleibt dann die Frage, wie lebt sich eigentlich so ein Leben im Heiligen Geist? Also das ist ja die nächste Frage. Wenn das so ist, wenn Gott so sehr sich mit uns verbindet, wie leben wir das denn eigentlich, dieses Leben im Heiligen Geist? Und Jesus bringt da so einen Punkt, als er ankündigt, dass der Heilige Geist kommen wird, in Apostelgeschichte 1, Vers 8. Da sagt er, aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr Kraft empfangen. Dieses Stichwort Kraft, dem will ich jetzt noch mal ein bisschen nachgehen. Denn das wird auffällig oft mit dem Heiligen Geist in Verbindung gebracht. Dieses Wort Kraft heißt auf Griechisch Dynamis. Irgendwann, als Sprengstoff da mal erfunden wurde oder in kleine Packungen verpackt wurde, sagt man sich, ach, das Wort kenne ich, da nehme ich mal Dynamit dafür. Also so rum. Ne? Eigentlich kommt das Wort Dynamis aus dem Griechischen. Das ist Kraft, da ist etwas in Bewegung. Vielleicht nicht immer so unkontrolliert wie eine Sprengladung, aber das ist der Heilige Geist. Jesus sagt uns, wenn der Heilige Geist euch herabkommt, also das, was an Pfingsten geschieht mit seiner Gemeinde, mit jedem Einzelnen, dann werdet ihr Kraft empfangen. So, dieser Linie gehen wir noch mal ein bisschen nach. Wie lebt sich eigentlich ein Leben in der Kraft des Heiligen Geistes? Wie müsste sich das auswirken? Und erstaunlich oft, ich bin das durchgegangen, habe das mal versucht rauszufinden, erstaunlich oft ist Kraft mit dem Heiligen Geist verbunden im Neuen Testament. Ich habe mal ein paar Beispiele mitgebracht, hätte noch mehrere andere finden können oder nehmen können. In Römer 15, Vers 13 schreibt Paulus, der Gott, der Hoffnung schenkt, erfülle auch euch in eurem Glauben mit lauter Freude und Frieden. So soll eure Hoffnung über alles in Maß hinauswachsen. Und jetzt kommt's, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Also die Kraft des Heiligen Geistes im Leben eines Nachfolgers, einer Nachfolgerin Jesu, müsste mit einer Hoffnung über alles Maß hinaus gekennzeichnet sein. Also dort, wo wir in der Kraft des Heiligen Geistes leben, da müssten wir, oder so sagt es hier, so soll es sein, ganz viel Hoffnung unser Leben ausmachen. Und man könnte das, was vorher steht, Freude und Friede, auch noch damit verbinden. Das wäre so eine Auswirkung, wie sich ein Leben in der Kraft des Heiligen Geistes auszeichnen würde. Ein Stichwort, Hoffnung. Und ein bisschen später im gleichen Kapitel schreibt er in Vers 18 und 19 in Römer 15 von sich selbst, denn ich wage nur von dem zu reden, was Christus, um die Heiden zum Gehorsam zu führen, durch mich in Wort und Tat bewirkt hat. Also Paulus gibt Rechenschaft ab von dem, was Gott oder was Christus in ihm bewirkt hat, in Wort und Tat. In der Kraft von Zeichen und Wundern, in der Kraft des Geistes Gottes, so habe ich überall hin das Evangelium Christi gebracht. Jetzt kann man sagen, na gut, das war für Paulus so, aber das gilt nicht für uns. Aber im Allgemeinen sagt Paulus sowas, um es auch für uns deutlich zu machen. Also dort, wo die Kraft des Heiligen Geistes Gottes wirkt, da muss Wort und Tat wirksam sein, wirkmächtig sein, das, was man sagt und das man lebt, Auswirkungen haben. Sogar von Zeichen und Wundern ist die Rede, also von übernatürlichen Erfahrungen, die sich nicht einfach nur so erklären lassen. Die Kraft des Heiligen Geistes und es geht um die Verkündigung letztlich des Evangeliums Christi. Also, dass die gute Nachricht von Jesus weitergesagt wird, dass andere Menschen das hören und erfahren. Noch so ein Stichwort, noch so ein Merker. Kraft des Heiligen Geistes ist verbunden mit wirksamem Wort und Tat, mit Zeichen und Wundern und das Evangelium wird verkündet. Und noch ein letztes Zitat in diesem Zusammenhang, zumindest 2. Timotheus 1, Vers 7. Denn der Geist, den Gott uns geschenkt hat, lässt uns nicht verzagen, vielmehr gibt er uns Kraft, Liebe und Besonnenheit. Da ist nochmal so ein Zusammenhang. Also dort, wo der Geist Gottes wirkt, ist nicht Verzagtheit, sondern ist Mut, mutig sein und in Kraft, in Liebe und in Besonnenheit. Also wir haben hier schon ein bisschen eine ganz schöne Sammlung schon zusammenbekommen, wenn wir die nochmal ganz kurz uns bewusst machen. Wie lebt sich ein Leben in der Kraft des Heiligen Geistes? Das hat mit Hoffnung zu tun. Da sind Leute, die Hoffnung haben und Hoffnung verbreiten. Das sind Leute, die mit Wort und Tat etwas bewirken. Die nicht nur so vor sich hinreden oder leben, sondern das hat Auswirkungen. Da geschehen Zeichen und Wunder. Das Evangelium wird verkündet. Und das sind Leute, die mutig sind, nicht verzagt. Mutig in Kraft, Liebe und Besonnenheit. So. Das zeichnet ein Leben in der Kraft des Heiligen Geistes aus. Und wie gesagt, wir könnten, wenn wir noch weiter gucken, würden uns noch ganz viel anderes auffallen. Und jetzt kommt ein kleines Problem, zumindest in meinem Leben. In deinem vielleicht nicht so, aber soweit ich uns kenne, bin ich da nicht ganz alleine. Wie verträgt sich das denn mit unserer Alltagswirklichkeit? Ich weiß nicht, wie du dich als Nachfolgerin oder Nachfolger Jesu so vorkommst, ob du sagst, jawohl, so ist mein Leben. Ich bin ein grundsätzlich immer hoffnungsvoller Mensch. Wenn ich was sage, da passiert was und so weiter. Also es tritt da eine gewisse Spannung auf. Zumindest in meinem Leben ist das so. Eine gewisse Spannung, dass es nicht immer so ist, wie da angezeigt. Oder manchmal muss ich sagen, seltenst so ist. Oder manchmal gar nicht so ist. Also es ist nicht so, dass ich mich jetzt hier hinstellen könnte und sagen könnte, ja, seit ich mit dem Herrn oder mit dem Geist erfüllt lebe, wandle ich nur auf wirksamen Worten und Taten und alles ist toll. Wie geht man mit dieser Spannung um? Man muss ja das irgendwie für sich auf die Reihe bekommen. Wie gehe ich mit dieser Spannung um, dass ich merke, im Neuen Testament wird manches groß verheißen oder auch angesagt oder auch als Tatsache gesagt und dann gucke ich mein manchmal doch recht erbärmliches Leben daneben an und sage mir, wie kriege ich denn das zusammen? Es gibt so mehrere Möglichkeiten. Ich will uns mal zweieinhalb versuchen, zumindest vor Augen zu führen. Die eine Möglichkeit ist die Stellvertretung. Die ist in unserem Kirchen nicht ganz so populär, aber in anderen ist sie sehr grundlegend. Stellvertretung heißt, es gibt Leute, die das umsetzen. Und ich lebe so ein bisschen im Schatten von denen. Ich lebe so ein bisschen von dem Glanz, den die haben. Also es gibt geweihte Priester meinetwegen, die leben das. Oder Ordensleute, Nonnen oder Mönche, die das so vorbildhaft leben. Und dann kann man die im Kloster besuchen und ist ganz auferbaut davon, dass die irgendwie so ganz weise in der Kraft des Heiligen Geistes unterwegs sind. Manchmal sind es charismatische Pastorinnen oder Pastoren. Und gerade in moderneren Gemeinden, nicht nur in Megachurches, aber die, die so ähnlich aufgebaut sind, da sind das dann die geistlichen Leiterinnen oder Leiter. Das sind die Leute, die irgendwie glänzend über allem stehen, die das alles umsetzen. Meistens eine tolle Familie haben, eine Ehe führen und dann darüber Bücher schreiben können. Und alle, die dann da hinkommen, die glänzen, also die scheinen dann so ein bisschen in dem Glanz. Und dann sagt man, ich gehe nicht in so eine poplige Baptistengemeinde, sondern ich gehe zu der sowieso Church und die haben da, also da ist, die können das leben. Umso größer ist dann auch oft der Fall, den diese Leiter mitmachen, weil sie irgendwie dann doch das nicht ganz auf die Reihe kriegen, was sie da eigentlich nach außen geben, was leider dann auch öfter vorkommt. Aber das ist ein ganz altes Prinzip, dass man Leute hat und dann sagt man, die leben das und ich muss das gar nicht so richtig, die machen das dann ein bisschen für mich mit. Also schon ganz früh auch in der Kirche, dass dann es irgendwelche Eremiten gab, die dann in irgendwelchen Höhlen gelebt haben und dann ist man dahin gepilgert und man wusste, die machen das für mich, die beten auch für mich und dann muss ich das in meinem Alltag nicht mehr so ganz umsetzen, das kriege ich sowieso nicht hin. Etwas populärer in unseren Kreisen ist das schlechte Gewissen. Wie gehen wir damit um? Dass man gesagt bekommt in der Predigt oder sich selber sagt, du musst mehr tun. Guck dir doch mal dein erbärmliches Leben an. Da ist doch so viel, was da nicht funktioniert. Und hier, da steht's in der Bibel und du musst mehr tun. Du musst das umsetzen. Da ist mehr Hingabe nötig. Du lebst so oberflächlich. Hast du eigentlich schon richtig verstanden, was Jesus für dich getan hat? Heiligung ist auch so ein Stichwort, was in dem Zusammenhang kommt, wo man nicht genau weiß, was das eigentlich sein soll, aber man hat zumindest das Gefühl, dass man da noch ein bisschen was zu tun hat, wenn man das hört. mit der Heiligung ist das nicht so. Oder manche machen es auch sehr moralisch, also da geht es dann um Reinheit, ne, dass man also ein Leben führt, was den Maßstäben Gottes in allen möglichen Gesichtspunkten dann besonders entspricht. Oder so die klassischen Dinge, die man doch als Christ tun sollte, Gebet und Bibel lesen, Zeugnis geben, da kann man immer noch mehr tun. Das weiß jeder von uns. Also wenn es ums Beten geht oder ums Bibellesen oder ums Zeugnis geben. Wenn wir jetzt hier eine Zeugnisrunde machen würden, wie sehr wir sagen, ja, ich könnte mehr leben. Wenn ich davon lese, wie manche vielleicht diese heiligen Leute jeden Tag oder immer beten, ach, mein Alltag lässt das oft nicht so richtig zu. Jetzt sind manche von uns, die schon nicht mal so ganz im Berufsleben verhaftet sind, da hat man ein bisschen mehr Zeit dafür, das ist auch gut, hat man ein bisschen mehr Zeit zum Beten, aber alle, die noch in Familie oder im Alltag sind, also dieses schlechte Gewissen kann man immer machen. Und das ist sogar relativ einfach. Wenn ich das jetzt hier machen würde und sagen müsste, dann würde das funktionieren. Ein ganz beliebtes Mittel. Und es gibt so etwas wie die fromme Grundsünde des Menschen. Fromm in Anführungszeichen. Die Grundsünde ist ja, ich hatte es letzte Woche schon gesagt, als die Schlange da, die Eva, versuchen will, dann verheißt sie ihr, ihr werdet sein wie Gott. Und das ist die Grundsünde des Menschen. Ich will mich an Gottes Stelle setzen. Ich will so, eigentlich brauche ich Gott nicht, weil ich das alles selber kann. Und so die fromme Version davon heißt, auf die Idee hat mich meine Frau, glaube vorgestern gebracht, die fromme Version davon heißt, ich will oder du musst Jesus ähnlicher werden. Habe ich auch schon oft genug gesagt, dass wir das so als Ziel haben, Jesus ähnlicher zu werden. Aber kann man auch falsch verstehen. Man kann da auch draus machen, ach, wenn ich irgendwann mal dahin gekommen bin, dass ich Jesus ganz ähnlich geworden bin, dann brauche ich ihn ja eigentlich gar nicht mehr so richtig. Also das ist so eine Art Emanzipieren, sich von Jesus emanzipieren, weil ich ja dann irgendwie so ihm ganz ähnlich geworden bin. Und hinter all dem, was wir gerade hatten, ob das jetzt dieses schlechte Gewissen ist oder diese Vorbilder, denen man sich anhängen kann, oder ich muss Jesus ähnlicher werden, überall ist da hinten so ein Wachstumsprinzip. Überall dahinter steckt, im Moment ist es nicht genug. Also das, was ich im Moment bin, reicht nicht. Ich bin gerettet, Gott sei Dank. Aber eigentlich reicht das nicht und ich muss mich weiterentwickeln. Ich muss dem immer mehr und kann nur hoffen, dass der Herr irgendwie großzügig ist, wenn es dann doch am Ende des Lebens nicht ganz gereicht haben sollte. Es ist so ein Prinzip dahinter, dass nicht nur ich lebe mit dem Herrn, sondern ich muss mich immer mehr anstrengen und weiterentwickeln. Ist das eigentlich angemessen? Ist es das, was mit Kraft hier gemeint ist, des Heiligen Geistes? Ein Leben in der Kraft des Heiligen Geistes als ein stetiges Ich muss immer mehr machen. Ich muss mich immer weiterentwickeln. Vielleicht ist euch aufgefallen, also dass diese Spannung durch meine Anstrengungen irgendwie verkleinert werden wird. Vielleicht ist euch aufgefallen, dass oben diese beiden Sätze die ganze Zeit da stehen geblieben sind. Ich habe sie stehen lassen. Auf die Beziehung kommt es an, auf die Liebe kommt es an. Und das war ja von dem, was Gott ausmacht. Gott ist Beziehung, ist Liebe in sich selbst und hat uns das schöpfungsgemäß in unser Leben hineingelegt. Was bedeutet das eigentlich für unser Leben in dieser Beziehung, im Heiligen Geist, wenn der Geist Gottes in unsere Herzen ausgegossen ist? Bedeutet das wirklich, wir müssen uns so sehr anstrengen, dem zu entsprechen? Ich will uns mal, und da kommen wir jetzt so langsam in die Zielgerade, zwei Bibelworte sagen, die Paulus an einer sehr wichtigen Stelle, nämlich in Römer 8, gesagt hat, wo es genau um diese Problematik geht, in Römer 7 auf Römer 8. Und er sagt da etwas Grundlegendes zu Gott und dem Heiligen Geist und uns. In Römer 8, die Verse 14 bis 16, alle, die sich von Gottes Geist führen lassen, sind Kinder Gottes. Ihr habt ja nicht einen Geist empfangen, der euch zu Sklaven macht. Dann müsstet ihr doch wieder Angst haben. Ihr habt vielmehr einen Geist empfangen, der euch zu Kindern Gottes macht. Weil wir diesen Geist haben, können wir rufen, aber Vater. Und derselbe Geist bestätigt unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Diese Verse muss man sich immer wieder vor Augen malen. Gerade dort, wenn man unter Stress kommt, weil ich doch so wenig dem entspreche. Wenn der Geist Gottes in einem wirkt oder lebt oder wir durch den Geist Kinder Gottes sind, dann hat das nichts mit Angst zu tun. Also dort, wo deine Gottesbeziehung auf Angst aufgebaut ist, dass du Angst hast, Gott nicht zu genügen, dann stimmt da was nicht. Das ist nicht der Geist Gottes. Der Geist Gottes führt dazu, dass wir dankbar Kinder Gottes sein können und dann rufen aber Vater. Hier nimmt Paulus extra sowas wie Babysprache, um das zum Ausdruck zu bringen. Hier geht es nicht um ein Vater-Sohn- oder Tochter-Verhältnis, wenn man über Erbschaftsfragen redet oder so, sondern hier geht es um dieses ganz herzliche, unmittelbare Beziehung zwischen Kindern zu ihrem Vater. Natürlich weist der Geist Gottes uns auf Dinge hin, die nicht in Ordnung sind. Das ist natürlich gar keine Frage. Und dann ist es gut, dem auch nachzugehen. Aber wenn es ein Grundgefühl ist meiner Gottesbeziehung, ein Grundgefühl, ich genüge nicht den Ansprüchen, die Gott an mich stellt und dann natürlich die Kinder Gottes, mit denen ich unterwegs bin, dann ist da was verkehrt. Das ist nicht der Geist Gottes. Der Geist Gottes nimmt die Angst. Er macht uns zu Kindern, die voller Vertrauen zu ihrem Vater im Himmel kommen und sagen, aber lieber Vater. Und jeder, der Kinder mal mit Kindern zu tun hat, ob die eigenen oder weil man auf irgendwelche Kinder aufpasst, weiß, Kinder können mal ein schlechtes Gewissen haben, aber das verfliegt ziemlich schnell. Und die leben davon, dass man sie aufnimmt und vielleicht ärgert man sich als jetzt Erwachsener. Aber es ist doch viel besser, dass die Kinder sich zu Hause fühlen, angenommen fühlen. Und der Tod im Topf einer Erziehung ist, wenn die Eltern immer ihren Kindern nachtragen, du hast aber vor 5 Tagen irgendwas Falsches gesagt. Nein, Kinder sind voller Vertrauen. Und das ist gut so und das ist wichtig so. Und so ist unsere Gottesbeziehung. Und noch ein Hinweis, ein paar Verse später, in Vers 26 und 27, wo Paulus sagt, wie äußert sich das denn, wenn wir so mit Gott leben? Wie wird das denn deutlich? Dann sagt er in gleicher Weise, was er vorher gesagt hat, steht uns der Geist Gottes dabei, wo wir selbst unfähig sind. Wir wissen ja nicht einmal, wie wir beten sollen oder was wir beten sollen. Und wir wissen auch nicht, wie wir unser Gebet in angemessener Weise vor Gott bringen. Doch der Geist selbst tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein. Dies geschieht in einer Weise, die nicht in Worte zu fassen ist. Aber Gott weiß ja, was in unseren Herzen vorgeht. Er versteht, worum es dem Geist geht, denn der Geist tritt vor Gott für die Heiligen ein. Ja, das muss man einfach sich anziehen, diese Wahrheit. Wir wissen noch nicht mal, wie wir beten sollen. Also das ist ja nun das Mindeste, was man als von einem Christen erwarten kann, dass er mal irgendwie beten kann. Aber wir kriegen es noch nicht mal hin. Wir wissen noch nicht mal, ob das, was wir Gott sagen, angemessen ist. Also auch das muss man sich manchmal bewusst machen. Natürlich ist es gut, dass wir mit Gott reden, ganz persönlich und ihm alles sagen können und so. Aber wenn Gott Gott ist, dann wissen wir noch nicht mal, ob das jetzt angemessen richtig ist, ob wie auch immer. Und dann sagt Paulus uns hier, macht nichts. Ist auch überhaupt nicht schlimm, dass du dich unfähig fühlst. Oder bei Luther steht für unsere Schwachheit ein. Also das ist überhaupt nichts, gar nicht problematisch. Das ist ganz normal. Das ist nicht richtig so im Sinne von, so soll es sein, aber so ist es. Musst dich auch gar nicht dran stören, denn dafür ist doch der Heilige Geist da, der das, was du da zusammenstammelst oder hilflos vielleicht nur seufst oder sagst, ach, ich weiß auch nicht, der Geist übersetzt das so, dass es ankommt, dass es gottgemäß, dass es wirksam, dass es Kraft wird, könnte man auch sagen. Gott weiß doch, was in unseren Herzen vor sich geht, weil der Geist Gottes, der so sehr in unseren Herzen wohnt, das einbringt, übersetzt oder wie man das sagen soll. Also die Kraft, ein Leben in der Kraft des Heiligen Geistes, sieht genau so aus. Eben nicht, dass wir uns bemühen, wie im Fitness so geistliche Muskeln anzutrainieren, dass wir immer besser werden und so ein Wachstum haben, meine Heiligung, da kommt keiner mehr hinterher. Das ist genau nicht der Punkt. Sondern die Übung bedeutet, immer mehr aus Gottes Geist zu leben, mit unserer ganzen Unfähigkeit, mit unserer ganzen Schwachheit, mit dem, was wir merken, es reicht hinten und vorne nicht. Und wenn ich mich mit diesen Superheiligen da irgendwo vergleiche, ach nö, da kann ich gar nicht mitreden. Und wenn ich so bedenke, was mein Leben so, wie erfolgreich das war oder wie auch immer oder wie sehr ich ein Segen für den Herrn bin, ach, ich weiß es doch auch nicht. Das liest man in Büchern, aber in meinem Leben. Aber das Leben in der Kraft des Heiligen Geistes bedeutet, dass der Geist für uns eintritt, in unseren Herzen ist. Und das ist Gottes Kraft mit dem, was unser Leben ausmacht. Und so wird diese Spannung etwas aufgehoben oder durchlässig oder wie man das sagen soll. Das heißt ja nicht, dass unser Leben anspruchslos werden soll. Vielleicht muss ich das noch sagen. Das wäre jetzt verkehrt. Also dass wir sagen, alles egal, ne, ich lebe so, ist der Ruf erst ruiniert, lebt man völlig ungeniert. Also ich mache, was ich will, gar keine Frage. Das ist damit nicht gemeint. Aber es kommt dieser Erfolgsdruck raus. Dieses, ich muss unbedingt besser werden. Nein, ist besser als im Moment kann ich gar nicht werden. Weil das, was mein Leben ausmacht, ist die Beziehung zu Gott im Heiligen Geist, die Liebe Gottes, die mein Leben ausmacht. Da ist überhaupt gar kein Wachstum möglich. Mehr geht da gar nicht. Und so kann ich dann leben. In dem Rahmen, den Gott mir zur Verfügung stellt, mit seinen Gaben. Er schenkt mir Hoffnung. Er bewirkt, dass ich mal was sage oder was tue, was Auswirkungen hat, dann freue ich mich darüber und erwarte es sicherlich auch. Aber es ist nicht ein Zeichen für etwas. Ich sage weiter von dem, was Jesus in meinem Leben tut oder lebe das vor anderen. Aber was daraus wird, ist Gottes Sache. Es geht nicht darum, dass ich mir so Kerben in meinem Holzkreuz zu Hause mache, wie viele Leute ich bekehrt habe oder so. Aber ich sage von dem weiter und was Gott daraus tut, ist seine Sache. Also ich möchte uns da an der Stelle sehr ermutigen, in der Kraft des Heiligen Geistes zu leben, mit allem, was unser Leben ausmacht. Mit der Kraft, die Gott gibt, aber auch in all unserer Unfähigkeit. Und herauszukommen aus diesem geistlichen Leistungsdruck. Ich muss aber unbedingt besser werden. Nein, besser als im Moment kann ich gar nicht werden. Ich kann mit Jesus leben. Dann werde ich auch manches ändern, oder manches neu angehen. All das gehört dazu. Aber nicht, um immer mehr irgendeinem Bild zu entsprechen. Das wünsche ich dir, das wünsche ich uns von Herzen, dass wir diese Freiheit in Christus immer wieder neu entdecken. Gott segne uns darin. Amen.